Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Hallo, willkommen bei einer neuen Ausgabe der Radio Free FM Plattform. Heute Nachmittag hier auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost und das Thema heute Nachmittag in der Plattform ist ja Kabarett, ist Comedy, ist ja Schauspielerei und ein klein bisschen mehr noch. Und mein Gast ist der Tommy Nube. Hallo Tommy, willkommen hier in der Plattform bei Radio Free FM. Schön, dass es dann gepasst hat und du es einrichten konntest, heute bei uns zu sein.
Und war auch kein Stau, so bin ich pünktlich gewesen. Ne? Ich habe keine Stauzeit, ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen, aber es hat geklappt. Auch hallo Michael.
Ja, wir haben es in der Ankündigung stehen. Du bist ja sehr, sehr vielseitig. Da ist beschrieben, du bist Kabarettist, Clown, Autor, Schauspieler, Buchautor, ja, Autor oder Buchautor, also sehr, sehr vielseitig.
Ja, ich bin auch Spaziergänger, ne? Darfst nicht vergessen.
Ne? Okay. Und ich würde vorschlagen, Tommy, nicht jeder kennt dich. Gib einfach mal einen kleinen Überblick über dich, erzähl ein klein bisschen, ja, was man so über dich wissen muss und dann, wie du eben vielleicht auch zu dem Thema Kabarett-Comedy gekommen bist, ein klein bisschen über deinen Werdegang, einfach, dass unsere Zuhörer ein klein bisschen mehr über dich erfahren und dich zunächst einmal ein klein bisschen kennenlernen können.
Ja, also ich bin in Göppingen geboren, ne? Und spreche quasi, also jetzt gerade nicht, aber nachher kann man vielleicht ein paar Kostproben, spreche quasi das schwäbische Idiom vom Göppinger Raum, also von der Voralp, ne? Und bin da auf die Schule brav gegangen, Gymnasium damals, Hohenstaufen-Gymnasium, da ist übrigens auch Hermann Hesse hingegangen, also da war ich also auch, ne, da wo Hesse war. Ne.
Gute Basis für Schriftsteller.
Ja, und dann Zivildienst habe ich auch noch in Göppingen gemacht, das hieß, den gibt es glaube ich noch, SFD, Sozialer Friedensdienst. Wichtig war für mich damals, das war auch die Zeit, aber das ist nach wie vor für mich sehr wichtig, das war Selbstverwalte, das war quasi ohne Chef. Ne? Das war natürlich sehr interessant, wie das dann funktioniert, wenn man selbstverantwortlich im pflegerischen Bereich arbeitet und auch sagen konnte, den Job, den mache ich jetzt nicht. Oder die Zusammenkünfte, die Besprechungen, die waren immer oft durchaus sehr... würde ich sagen, sehr offen. Das heißt, wenn jemand nicht wollte, dass er mit dem oder jenem Bus fährt, dann hat er das knallhart und deutlich gesagt. Das waren sehr hitzige Diskussionen, aber auch sehr anregende. Ich erinnere mich gerne an diese Zeit zurück vom Zivildienst. Es war auch natürlich, wenn man in eher Chefverhältnissen, hierarchischen Verhältnissen ist ja auf Schule natürlich ein Stück weit, also die herkömmliche Staatsschule, und dann reingeworfen wird in die Selbstverantwortung, da ist es eigentlich auch logisch, dass das ein Versuch ist und dass da vieles schief geht, aber sind wichtige Versuche da gemacht worden. Ne? Und diesen Strang der Selbstverwaltung, das habe ich dann weiterverfolgt, es kam ja auch dann diese Ökologiebewegung auf und ich habe mich da sehr stark für die biologische Landwirtschaft, biologisch-organisch, aber auch biologisch-dynamisch interessiert. Bin dann unter anderem, habe eine landwirtschaftliche Lehre gemacht auf zwei zuerst konventionellen Höfen. Einer war in Dornstadt, den gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Das war früher, hieß das Rasthaus Chaussee Schmidt. Jetzt steht da Hotel Krone drauf, wird leider nicht mehr betrieben. Und ich war da als Lehrling damals, gab es das ja noch, da war auch noch der alte Lehrherr, der Schmidt. Ich weiß nicht, wie der Vorname jetzt gerade heißt, aber das war schon eine Autorität. Und da habe ich mein erstes Lehrjahr verbracht. Ich erinnere mich noch wie heute, da habe ich gerade von ihm die Garage ausgekehrt, da kann man jetzt diskutieren, da war auch die Menschenkette damals gegen die Pershings. Da gab es noch jemanden, der kommt aus meinem Göppinger Bereich, Manfred Wörner, das war der Verteidigungsminister. Und ich war da eher, sagen wir mal, der Friedensbewegung zugeneigt. Und da entspannt sich dann eine Diskussion und Ja, also ich habe bei meinem Lehrherrn, glaube ich, fast einen Herzkasper ausgelöst. Der hat sich sehr erregt darüber und ich war dann in der Folgezeit dann doch ein bisschen, sagen wir mal, zurückhaltender, was Diskussionen angeht. Ohne dass ich mich, wenn es drauf angekommen wäre, zurückgenommen habe. Zu seinen Ehren muss ich auch sagen, das war noch in der Probezeit. Also der hat das voll akzeptiert. Man konnte anderer Meinung sein. Er war streitbar und hat das als CDU-Mann gut ausgehalten. Ne?
Und ich vermute mal, daraus, aus diesen politischen Themen, hast du dann eben eine Meinung hier gebildet und gesagt, dazu möchte ich auch was sagen und dann eben so begonnen mit Kabarett und mit
Das war da noch nicht. Aha. Dann kam noch ein weiterer Betrieb in Sonderbuch, ein kleiner, und dann kam wieder auf Selbstverwaltung, das war dann ein anaposophischer Betrieb in Bad Vilbel bei Frankfurt. Das war ein Jahr lang, das war auch Selbstverwaltung und das ist quasi mein Demokratie-Urerlebnis, wenn man so möchte, gewesen. Wir standen da jeden Morgen, die Lehrlinge, die Auszubildenden, Und es waren 6 Familien, die haben da zusammengelebt und den Hof bewirtschaftet in Selbstverwaltung. Und zum Erlebnis war eben wichtig, man stand da zu 10, zu 12, zu 15 im Kreis, hat den Tagesablauf besprochen, da ging es ja darum, wer welche Maschine hat, wer welchen Traktor benutzt und so weiter und wie man alles aufeinander abstimmt. Der eine war für den Gemüseanbau zuständig, der andere für den Getreideanbau, der andere wiederum fürs Milchvieh und so weiter. Und das musste man abstimmen. Wesentlich für mich ist eben gewesen, egal wie lange einer dabei war, so einen Auszubildenden, ob er jetzt gerade ein halbes Jahr dabei war, wenn er das bessere Argument hat, das gestochen hat, ist nicht immer das, was der Meister, also der Chef, also in dem Sinne, dass die halt die Eingesessenen, die da quasi am Hof auch bleiben, der hat sich nicht unbedingt immer durchgesetzt. Also das Argument hat einfach, war ausschlaggebend. Ne? Und das ist natürlich ein Ur-Demokratie-Erlebnis, was man eigentlich ganz selten. Das hatte dann auch für mich eine Schwierigkeit. Ich habe quasi eine Art von Demokratieinsel erlebt. Da ging es auch hart her, da hat man sich auch knallhart oft die Meinung gesagt. Aber das war eine Art Demokratieinsel und ich bin dann später wieder weiter in landwirtschaftlichen Betrieben gewesen und das waren alles immer so Privatfamilien und ich hatte dann Schwierigkeiten, das zu akzeptieren. Wenn man das Beste und Größte erlebt hat, ist es schwierig, wieder eine Stufe runterzugehen. Das war meine große Schwierigkeit damals. Überhaupt, das war quasi, wenn man sowas Schönes erlebt in frühen Jahren, das ist ein Vor- und Nachteil, ne? Also weil was Besseres kommt halt nicht mehr nach, was das Zusammenarbeiten angeht. Mhm. Also das war für mich eben so, was Besseres kommt für andere vielleicht immer nach, aber für mich war das so, ne? Das war so der Impuls.
Wann kam denn der Punkt, wo du gesagt hast, ich habe jetzt sehr, sehr viel, das ist gerade über Demokratie und auch über Meinungsbildung und wo auch über politisches Engagement gesprochen. Ich höre da so ein bisschen raus. Da hast du dann zu allen Themen nicht sehr gerne eben eingebracht, wahrscheinlich eine Meinung gebildet und die auch sehr gerne artikuliert. Und ich vermute mal, dass sich da eben dann so auch eben dann die Basis dafür ergeben hat, dass du gesagt hast, da möchte ich jetzt was draus machen. Ich bringe jetzt meine Beiträge, Diskussionsbeiträge vielleicht oder auch eben daraus ein bisschen das verpacken in Comedy oder Kabarett. Ist das so die Basis dann gewesen?
Ja, gut, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Wär's bitte jetzt nicht unhöflich, wenn ich jetzt nicht, dass ich ganz langsam behutsam deine Frage beantworten werde. Die Zeit auf diesem Dottenwälder Hof, da waren zwei Dinge für mich in der Verarbeitung wichtig. Ich habe da sehr viele, das ist bei Anaposophen nun mal so üblich, sehr viele künstlerische Anregungen bekommen. Ich hatte damals einen Freund, der war ein bisschen pantomimisch vorgeprägt, der hat da schon Vorerfahrungen gehabt. Dann gab es da Kinder, die haben so Ketka, wie nennt man das?
Ketka, ja. Hatte ich auch mal als Kind.
Die haben die zum Teil aus Holz selber irgendwie hingebastelt und sind da rumgefahren und ich war da eigentlich immer auch für ein Späßchen zu haben und die haben dann einfach mir gesagt, ja mach doch, spiel doch mal Clown oder sowas, ne? Also und dann hatte ich diesen Kumpel, der Pantomime und auch schon ein bisschen vor und da habe ich dann meine ersten Auftritte auf diesem Hof quasi gemacht. Das hat also da angefangen. Dann vom Politischen her war dieser Hof für mich auch wichtig, weil ich natürlich auch gesehen habe, welchen Zwängen auch eine Selbstverwaltung, das ist nicht die Insel der Seligen, sie ist einem Gesellschaftssystem, einem Wirtschaftssystem unterworfen und auch gewissen Zwängen, wie die natürlich auch nachteilig auf so eine Gemeinschaft wirkt. Und da ist dann in mir natürlich auch, keimhaft das schon entstanden, dass das zwar wichtig ist, die Selbstverwaltung, dass die aber in gewissen Inseln und Nischen gelebt werden kann und auch wichtig, dass gezeigt wird, dass das geht, quasi ohne Chef, gleichberechtigt, demokratisch, aber dass das eben nicht der Ansatz sein kann, jetzt machen wir alles auf Selbstverwaltung und lassen die Regeln so, das geht nicht. Also die Regeln sind einfach hierarchisch, die haben sehr starke Machtimpulse in der Ökonomie. Da ist man selber nicht Gestalter. Also gerade das, die Macht, die die Großkonzerne zum Beispiel haben, mit den ganzen Geldansammlungen, die sie da und dann immer wieder versuchen, durch neue Produktionen das wieder zu verwerten und noch mehr Profite rauszuschlagen. Das sind Zwänge in der Ökonomie. Da ist dieser Ansatz und das ist heute noch immer noch der Widerspruch, dass ich immer wieder Leute erlebe, die wollen was tun, die wollen aktiv sein in irgendeinem kleinen Bereich. Und da habe ich meine Schwierigkeiten, wenn man das nicht verknüpft. Also ich hab da nichts dagegen, wenn man irgendwo engagiert ist, aber wenn man es nicht verknüpft mit der gesamtgesellschaftlichen Frage. Und da leide ich sehr, dass das überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe zum Beispiel gesagt zu jemandem, der Wettbewerbsgedanke, der muss hinterfragt werden, also zumindest bei den Großkonzernen. Das geht so nicht. Das führt letztlich zu Krieg zwischen Staaten, weil das auch Wettbewerbsstandorte sind. Das ist dann in der Ökonomie mit angelegt. Das sind so die Fragen und daraus ist natürlich dann auch, also einerseits der Clown und aus dem Clown ist dann weiterhin dann, wie du jetzt gerade gemerkt hast, die politischen Sachen, das Kabarett entstanden ja. Bei mir, der Impuls. Ne? Und das ist dann so nach und nach, ist das einfach, erst bin ich, ich habe noch als Geselle gearbeitet in der Landwirtschaft, hatte dann so Stationen, Mühlacker zum Beispiel, Mühlacker, ne? Und war dann auch noch in Frankreich auf einem biologisch-dynamischen Hof, habe dann noch anderthalb Jahre Agrarwissenschaften studiert, ne? Bin aber nie Agraringenieur geworden, habe das ein bisschen umfunktioniert in ein literarisches Studium. Und ja, danach bin ich dann als 28-Jähriger quasi zum Schrecken meiner Eltern, ne? Aber die haben das gut gepackt, muss ich sagen. Bin ich auf die Straße gegangen als Clown. Ne? Mein erster Auftritt war in Freiburg. Ich erinnere mich noch wie heute. Da habe ich einen Schnaps vorher getrunken. Hatte gewisse Szenen im Kopf, die da aber nicht sonderlich funktioniert haben. Ich weiß noch, einmal habe ich dem Publikum den Rücken zugekehrt, wollte irgendwas in der Requisite rausholen, dann drehe ich mich um, dann ist das Publikum weg gewesen. Das ist halt Straße, die ist knallhart. Und so hat das dann halt angefangen. Einmal ist mein Vater sogar mit, da habe ich in Pforzheim gespielt. Da habe ich auch Straßenclown, da war ich noch ganz in den Anfängen. Da habe ich einfach keine Ahnung gehabt, zu welchen Zeiten man spielt, welche Plätze geeignet sind, welche Stimmungen, welche Atmosphären. Aber das habe ich dann von der Pike auf, weil ich habe ja eigentlich nichts ausgelassen, was man alles falsch machen kann auf der Straße. Und da habe ich dann natürlich ein unglaubliches Gespür für Atmosphären bekommen. Da habe ich es von der Pike auf quasi autodidaktisch gelernt. Da kann ich mich auch noch gut entsinnen. Pforzheim, das war so ein Straßenauftritt. Dann hat mein Vater in den Hut geguckt. Naja, also die Unkosten für den Zug hast du noch nicht ganz drin, hat er gemeint.
Ja, was ich dich fragen wollte, wenn man jetzt ja. gesagt, du hast das autodidaktisch dir dann angeeignet, so eine ja. Befähigung als Clown und als Unterhalter, da gibt es aber ja bestimmt dann auch irgendwo ja Dinge, die man beachten muss. Oder ist ja, das ja. wirklich Try and Error, was kommt an, was funktioniert? Oder beobachtet man irgendwo Vorbilder oder guckt, wie macht ja. der das oder wie macht ja. man das?
Also ich habe schon, also erstens, ich habe schon kleinere Ausbildungen gemacht. Also ja. ich habe immer Wert gelegt auf so Workshops, wo ich hatte einen, ich weiß in den Namen, der hieß, glaube ich, Klaus Bunze. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Aber es gab da Lehrer, die haben ja ganz gewisse Dinge, Grundlagen vermittelt, auf die dann natürlich weitergelebt haben in mir, auf die muss man ja selber dann auch wieder entdecken. Man kann das ja nicht einfach nur so hinnehmen, sondern man muss das verarbeiten und selbst dann entdecken, hat er da recht, hat er nicht recht. Und dann habe ich natürlich eine riesen Auseinandersetzung damit gemacht, dass ich mir auch, sei es auf der Straße, egal wo, in Paris, Madrid, überall, habe ich mir natürlich Kollegen angeguckt, was machen die, mit welchen Mitteln arbeiten die. Und man muss ja auch selber immer rausfinden, was sind die eigenen Stärken und wo sollte man lieber jetzt nicht. Es gibt ganz unterschiedliche Clowns, es gibt eher akrobatische Clowns, es gibt Clowns, die arbeiten mehr mit Mimik, es gibt ganz eine Fülle von ganz unterschiedlichen Zugängen.
Ja.
Es gibt Musikclowns, es gibt welche, die stehen nur rum und machen ganz Kleinigkeiten und die Leute fühlen sich trotzdem angezogen. Das gibt es unglaublich viel.
Ne? Und aus den verschiedenen Elementen, die es da so gibt und mit der eigenen Persönlichkeit gemischt, baut man sich dann quasi eine eigene Rolle oder ein eigenes Spiel irgendwo auf, nehme ich an, oder? So mit dem, was man halt kann, mit
also
dem, was
schon, man so vielleicht aufgenommen gelernt hat. Ich habe quasi Trial and Error. Also am Anfang war ich ja völlig, hab da ganz naiv bin ich vorgegangen. Das würde ich heute, da kann ich nur über mich schmunzeln, aber ich bin froh, dass ich es trotzdem gemacht habe, weil man gerade, wenn man spielt in Atmosphären, die überhaupt nicht geeignet sind, da lernt man auch sehr viel. Man hat dann allerdings keinen Gelderfolg. Ne? Aber man lernt trotzdem unglaublich viel. Und man muss allerdings, es ist eine harte Schule, man muss einfach, was ich immer mache, was ich nach wie vor auch heute noch mache, wenn ein Auftritt vorbei ist, ich tue den dann durchanalysieren. Ne? Also ja. Wie reagieren die Leute? Und dann tue ich natürlich, was ist das für ein Publikum gewesen? War das jetzt, hatte ich da ausreichend Energie, habe ich da genug Spielfreude reingelegt, habe ich meine Augen aufgehalten und so weiter. Also Kleinigkeiten können sehr entscheidend sein. Also ich bin dann sehr selbstkritisch, vielleicht manchmal zu sehr, aber das ist egal, das soll schon so sein. Und bin dann allerdings auch, natürlich, wenn was nicht ankommt, heißt das jetzt noch lange nicht, dass es wegen mir nicht ankommt, dann ist einfach zufällig die Konstellation im Publikum so, dass das eben nicht so gepasst hat. Ne? Aber allerdings muss ich auch sagen, ich bin da mittlerweile auch so schnell im Kapieren, ich bin da relativ flexibel mit diversen Programmen, dann weiß ich schon, bei dem Publikum, wenn es ums Ankommen geht, ne, oder um Gefallen, dann kann schon sein, dass ich sage, na, die Szene, die spiele ich heute nicht, die passt da nicht so hin.
Also du hast eine gewisse Dynamik, du kannst zur Laufzeit, sage ich mal, einfach entscheiden, das Element nehme ich rein, das nehme ich raus. Du hast quasi ein
bestimmtes, nicht bei allen Programmen, aber bei manchen.
Ja, du hast im Prinzip ein Repertoire und je nachdem, wie sich die Dinge entwickeln und wie dein Publikum reagiert, muss man vielleicht mal das eine oder das andere bringen oder das andere weglassen. Also das hast du einfach dann im Gespür und nimmst du dann aus der Reaktion deines Publikums raus.
Ja, klar.
Aber ansonsten haben wir gelernt, also du hast es mehr oder weniger autodidaktisch dir angeeignet.
Genau.
Und das andere, was du so genannt hast, so eine Aktivität, das hast du dann ganz zurückgestellt. Das heißt, ist dein Job 100% auf 100%, dem Gebiet.
Ja.
Und alles andere, was du beschrieben hast in der Agrarwirtschaft und so weiter, das sind Sachen,
das die ist
du
dann, Vergangenheit.
Das ist Vergangenheit. Okay.
Da weiß ich, also da habe ich wirklich, ich weiß noch meine Streiche, die ich gemacht habe. Ich habe ja zur Landwirtschaft, ich bin ja aufgewachsen wie ein Stadtkind. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und dann kam noch hinzu, ich habe auch zu, was für die Landwirtschaft nun wirklich nicht schlecht gewesen wäre. Also meine Altersgenossen damals in der Schule, die haben sich mit Mofas beschäftigt, mit Motorrädern, mit Autos, mit Motoren. Ich hatte da überhaupt keinen Zugang für. Ich habe da, wenn Gespräche über Mofas waren, habe ich die Nase gerümpft. Das ist unter meinem Niveau. Ne? So war ich da drauf. Das hat dann allerdings dazu geführt, dass ich in der Anfangszeit in Dornstadt, mein Chef hat da einiges aushalten müssen. Also da stehe ich dann vorm Traktor, ne? Und er sagt, ich soll einen Ölwechsel machen. Naja, und bei diesem Traktor, da sind die Einfüllstutzen relativ groß und ich war schon froh, wo ich einen gefunden habe, ne? Aber das war dann leider ein bisschen falsch, aber Gott sei Dank ist dann der Traktor. Ja, oder wenn der Chef gesagt hat, es ist halt so, immer wenn der Meister, der kann sich ja nicht vorstellen, was man alles nicht wissen kann. Ne? Der denkt, oh, jetzt tue ich halt mal den Hänger, fahr den da nach Beimerstädte zum, ja, zum Entladen. In die, was war das damals, in diese, wie nennen die sich, die Reifeisen oder die, da wo man halt das Getreide abladet.
Ja, ein paar Empfangsstationen.
Ja, da durch den halt mal, und dann habe ich halt, ja, habe ich halt den, da waren eben mehrere Hänger mit Getreide und einer war mit Hafer und da habe ich den, fälschlicherweise, ich hätte den Gerstehänger wegfahren sollen. Ich habe aber den Hafer weggefahren. Dann hat quasi der hauseigene Gaul, der hat da sein Gnadenbrot bekommen. Dem habe ich immer jeden Tag morgens, der hieß Taifun, ne, immer seinen Kopf rausgestreckt. Und sehen wir wie heute den Taifun in Dornstadt. Ne. Ja, da hat er keinen Hafer gehabt, da musste man zukaufen. Ne. Ja, so Zeug habe ich da. Also am Anfang, da habe ich schon einige Hämmer gebracht, aber ja, dann war ich richtig gut. Ne.
Prima. Jetzt haben wir schon einiges über dich erfahren. Ja. Jetzt haben wir sogar 18, 20 Minuten, sehe ich schon, gerade gesprochen am Stück. Ich denke, wir spielen einfach mal eine Musik.
Ich hab zu viel gesprochen. Ne?
Nö, alles gut. Ja. Es ist die Sendung der Gäste, die Plattform. Und da ist es ja genau richtig, wenn jemand immer über sich berichtet. Also, wir haben ja einen Interpret, Cascades heißen die. Und der Titel heißt From the Universe. Hören wir rein und in circa 3 Minuten und 30 sind wir wieder da. Radio Free FM mit der Plattform heute Nachmittag. Wir sprechen mit Tommy Nube, der Kabarettist, Clown, Autor, also Buchautor und Schauspieler ist, also sehr, sehr vielseitig ist, über seine Aktivitäten und ja, über alles, was so mit Kabarett und mit Comedy und Buchautor sein zu tun hat. Ja, wir haben jetzt auch schon ein klein bisschen über dich gehört, Tommy. Ein Punkt, der mir nicht so 100% oder vielleicht auch den Hörern nicht 100% klar ist, Tommy, wie differenzieren wir jetzt eigentlich beispielsweise Kabarett und Comedy? Ich glaube, Kabarett ist mehr, du hast auch vorher angedeutet, so aus dem Politischen vielleicht so herkommend und Comedy eher weniger. Oder wie würdest du grob die zwei Bereiche differenzieren, wenn du jetzt sagst, du machst Kabarett? Wie unterscheidet sie sich von einem Auftritt eines Comedian? Gibt es da irgendwo jetzt so bestimmte Elemente, die das eine hat und das andere eher nicht hat? Oder wie unterscheidet man das so genau? Gibt es da aus deiner Sicht irgendwo... Ja, die Differenzierung. Ja,
wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern würde, also da würde ich dann, ich tue das manchmal selber bezeichnen, je nach Bedarf, wo ich denke, was ist werbewirksamer. Ne?
Ja.
Also ich erkläre dann einfach, dass es Comedy und behaupte es. Es ist mir, das sind fließende, also so nach meinem Empfinden sind das fließende Übergänge. Und ich habe Stücke, wenn jetzt zum Beispiel ein Betriebsfest, wenn ich da gebucht werde, zum Beispiel mit dem schwäbischen Stück Schwabesägerli, oder der Schwabe geht die Welt, dann habe ich da Textbestandteile, die sind eher Comedy, also oder sagen wir mal reiner Humor, ne? Weniger satirisch, weniger Bewusstseinsschmerzens quasi verursachen, sondern der reine Humor, sagen wir mal im Sinne von Heinz Erhardt.
Oder? Das heißt,
also, Heinz Erhardt ist zum Beispiel ein sehr großartiger Humorist. Ne?
Ja.
Und allerdings würde ich sagen, bei Heinz Erhardt zum Beispiel im Vergleich zur Comedy von heutzutage, wobei da gibt es natürlich auch, da muss man immer genau hingucken, gute, schlechte und so weiter. Aber Heinz Erhardt hat das noch, hat auch ein Stück weit noch den Clown in sich gehabt. Also, oder das hat das quasi den Humor, den er gemacht hat, den hat er gelebt. Das war er in dem Augenblick der Darstellung. Mhm. Das war nicht irgendwie aufgesetzt. Das war schon ganz er. Ne? Mhm. Und also authentisch quasi. Und Comedy hat für mich schon manchmal den Nachgeschmack, dass es nicht sonderlich authentisch ist, dass es aufgesetzt ist, dass es ein bisschen übertrieben ist. Aber es gibt natürlich auch gute Comedy. Es sind fließende Übergänge. Comedy geht einfach, ist für mich ist einfach sinnfrei. Mhm. Ne? Also muss nicht irgendwie eine Idee dahinter stecken. Es wird einfach der Alltag auf die Schippe genommen. rauf und runter, je nachdem, da hat jeder dann seinen eigenen Zugang. Aber hinterher fragst du dich, von was hat er jetzt, also wenn man bei so einer Vorstellung oft war, fragt man sich, über was hat er jetzt eigentlich gesprochen? Da bleibt dann oft nicht viel übrig, weil es sind halt es sind aneinandergereihte, witzige Situationen. Mhm. Bei Kabarett könnte es manchmal, aber die Übergänge sind letztlich fließend, bei Kabarett kann es manchmal schon auch sein, dass da irgendein Anliegen dahinter steckt, was man jetzt nicht mit moralischen Zeigefinger ausposaunt, aber wo eben noch vielleicht was Tieferes ist, da ist das Kabarett dann allerdings immer in der Gefahr, man muss es ja quasi mit Leichtigkeit überwinden. Also man muss seine eigenen Tiefen und seine eigene Ernsthaftigkeit so durchpflügen, dass es leicht wird, sodass der Empfänger, also der Zuschauer, wieder die Möglichkeit hat, die Tiefen aus seiner Freiheit heraus zu entdecken. Ne? Also das ist die Herausforderung beim Kabarett. Diese Herausforderung, würde ich sagen, die gibt es bei der, ohne dass jetzt, die Herausforderung bei der Comedy ist anders. Die ist einfach, hat der Darsteller eine tolle Energie, hat er eine tolle Ausstrahlung, setzt er die Pausen richtig bei den einzelnen Szenen, die er da macht und so weiter. Also das darstellerische Handwerkszeug und so weiter, das ist da wichtiger, aber jetzt nicht unbedingt die Inhalte.
Also die Tiefe bei dem Kabarett ist mehr gegeben,
ja, als
bei
der Comedy. Zumindest. Ob jetzt ja. Das Kabarett das und der Einzelne das je erfüllt oder nicht, Aha. Das ist nochmal eine andere Diskussion, aber ich würde mal sagen, der Anspruch ist ein höherer.
Ja, verstehe. Das heißt, Comedy ist eher ein bisschen lustig. Mir fällt da vielleicht ein Beispiel ein, das kennst du sicherlich auch, die Hallevorden Nonstop Nonsense in den End 70er Jahre. Ich würde sagen, das ist pure Comedy dann, oder? Ohne Comedy. Tiefgang, einfach situativ komisch und auch komisch. Die Coelsa und solche Geschichten, die ja eigentlich legendär sind, oder die Pommes Fritz aus der Flasche, so Geschichten. Das ist dann pure Comedy, kann man das so sehen. Oder?
Ja, es gibt bei Hallervorden, ich meine mich zu erinnern, ich weiß es allerdings nicht mehr genau, er hat sich ja manchmal auch getraut, politisch zu sein, nur, also vielleicht bin ich dann schon so vorbelastet mit den anderen Dingen, die er gemacht hat, dass ich ihm das nicht abnehme, obwohl das vielleicht durchaus, also man muss sich da selber auch als Wahrnehmender hinterfragen. Ich habe es ihm halt nicht abgenommen. Das heißt, oh, komm, mach lieber dein anderes Zeug. Lass die Politik weg, Hallervorden. Ne? Aber Didi, lass es sein. Aber das kann auch damit zu tun haben, dass der schon viel zu sehr in der Schublade drin ist. Hm. Bei mir jetzt in der Wahrnehmung. Ne? Und ich ihm das nicht mehr zugestehe. Ne? Weil man muss dann immer quasi in der Wahrnehmung sich so überprüfen und sich sagen, ja, jetzt vergess mal alles, was der bisher gemacht hat, jetzt lass ihn doch mal politisch sein.
Mhm. Wobei, ich glaube, in früheren Jahrzehnten, also gerade Ende 70er, das wird nicht mehr jeder Hörer kennen, aber gerade sowas wie Nonstop Nonsense ist wahrscheinlich noch anders als vielleicht Sachen, die er dann in späteren Jahren gemacht hat. Ich glaube, da muss man auch fast eine Entwicklung irgendwo sehen. Und diese kritischere Betrachtung ist, glaube ich, erst in den 2000er Jahren.
Was
und auch
meinst
du? Ich glaube, seine kritischeren, auch politischen Betrachtungen sind erst in den 2000er Jahren oder so zugange gewesen. So, wenn ich mich recht erinnere, so in den Anfangszeiten, gerade Ende 70er Jahre, war das nach meinem Dafürhalten pure Comedy ohne politischen Hintergrund. Nebenbei ist eigentlich Comedy.
Wobei ich natürlich bei Heinz Erhardt natürlich er hat wirklich zum Teil geniale Gedichte geschrieben, ne?
Ja.
Muss man sagen. Ne? Also ich habe mir da auch den Spaß erlaubt bei einem Programm, was das nannte ich damals. Der Titel ist aber so abschreckend gewesen, dass ich das nicht mehr, das habe ich nicht mehr im Repertoire quasi. Anekdotenpoesie. Aber da habe ich ein Gedicht rezitiert von Heinz Erhardt und habe dann die Leute gefragt, na, was meint er, von wem ist das? Shakespeare, Bertolt Brecht, Goethe, Morgenstern und gut, keiner hat gewusst von wem und dann habe ich genüsslich gesagt, Heinz Erhardt.
Das wäre auch meine Frage gewesen, so wie weit eigentlich Comedians und Kabarettisten, wie lange man die schon kennt. Ist Heinz Erhardt einer dann der Ersten, der Früheren? Oder also mir fällt jetzt auf Anhieb, oder Karl Valentin, ich weiß nicht, vielleicht auch ein Comedian, wie weit gibt es denn schon dieses Genre Comedy und Kabarett zurück? Ja. Ist das ein Punkt oder ein Thema, das schon in früheren Jahrhunderten gab?
Ich weiß nicht, ob man Karl Valentin... ob man den als Kabarettisten oder Comedian bezeichnen kann. Der ist eine eigene Kategorie, würde ich sagen.
Okay.
Der steht für sich selbst, der ist eine eigene Kunstform. Und er ist natürlich seine Szenen oder seine Widerspenstigkeit, es ist halt immer, was den Valentin aus meiner Sicht eben ausmacht und was heutzutage immer schwieriger wird und trotzdem dessen ungeachtet wichtig ist, er hat natürlich die Alltagsszenen ins Absurde getrieben, er hat sie verfremdet und er hat sie nie so belassen, wie sie normalerweise ablaufen. Also er hat nicht den realen Wahnsinn des Alltags genommen und den einfach nur gespielt, sondern er hat seinen eigenen künstlerischen Zugang zu dem Ganzen gehabt. Und das unterscheidet ihn natürlich zu den heutigen Comedians. Mhm. Also da wird ja oft, da würde ich gerne, könnte man lange diskutieren, auch wenn da oft bei irgendwelchen Sequenzen ausgiebig gelacht wird. Natürlich stelle ich mir dann doch immer wieder die Frage, wo war jetzt der Witz? Besteht der Witz eigentlich nur noch darin, dass man irgendwelche Dinge aus dem Alltag nett erzählt und das Publikum freut sich, weil es sich damit identifizieren kann, weil es sowas auch schon erlebt hat. Deswegen muss es aber nicht witzig sein. Ne? Aber so funktioniert heutzutage oft Comedy zu meinem Entsetzen, muss ich sagen. Dafür stehe ich nicht.
Sowieso, wenn man heute, weil das auch anspricht, so ins Fernsehen guckt, ich habe so das Gefühl, dass sehr viele Comedians und auch vielleicht Kabarettisten unterwegs sind, dass das heute mehr als in früheren Jahren irgendwo Leute gibt und im Programm irgendwo ist. Mhm. Ist das eine Zeiterscheinung, die einfach mehr Kabarettisten, Comedians irgendwo hochgebracht hat? Ist das eine falsche Wahrnehmung? Ist das einfach, weil es heute mehr auch Fernsehkanäle gibt? Früher gab es 1, 2 oder hat sich das wirklich in den letzten Jahren auch in der Popularität und in der Nachfrage dahingehend entwickelt, dass du so viele Leute
sehen? Also ich kann sehen. Das nur vermuten. Ne? Mhm. Also ich denke jetzt, dass das Kabarett hat einen richtigen Aufschwung bekommen in der APU-Zeit. Ne? Mhm. Da ist sehr viel Politisches, allerdings natürlich oft auch noch vielleicht übertrieben mit irgendeinem moralischen Zeigefinger, aber da ist das richtig aufgekommen und dann, das waren ja auch damals die Zeiten, Hildebrand und so weiter, die haben ja die Bühnen gefüllt ohne Fernsehen. Das Fernsehen kam dann und dann hatten sie zunächst mal die Bedenken, na, wenn die Leute mich im Fernsehen sehen, also Hildebrand und die anderen, ob die dann einen noch live sehen wollen. Und da haben sie dann rausgefunden, ja, wenn man das akzeptiert mit dem Fernsehen, dann wollen sie uns umso mehr noch live auch sehen. Ne? Und da ist das dann quasi, das Fernsehen hat das vereinnahmt, das Ganze. Dann gab es irgendwann, die Comedy ist ja auch ein Stück weit eine Gegenbewegung oder Gegenhaltung zum herkömmlichen Kabarett, was aus der APU-Zeit her, politischen Kabarett, entstanden ist. Man wollte sich davon befreien. Man hat vielleicht unbewusst gespürt, dass gewisse geistige Sachen nicht unbedingt zu was führen, dass sie, man hat aber das auch nicht, man hat sich nicht ordentlich damit auseinandergesetzt, aber man wollte sich irgendwie befreien von und mal ganz locker sein, easy, ohne irgendwelche inneren Zwänge, dass man diese Message noch bringen muss oder jenes. Und da ist dann die Comedy entstanden. Und die ist dann auch natürlich mit dem Auftauchen dann langsam mit dem Fernsehen und vor allem mit den Privatsendern, die dann aufgekommen sind. Wann war das? In den 80er Jahren? Oder
ja.
Dann hat sich das natürlich, denke ich mal, ausgebreitet. Dann ist das immer mehr geworden. Ne? Also man, beim Zapping, ne? Also ich bin professioneller Zapper. Da kann man dann rauf und runter. Ich sehe dann oft, na, also trinken Bierchen und ach, mit dem, den hast du doch damals, ne? Und dort, ach, der wieder, naja.
Kennt man sich persönlich? Kennst du jetzt von den Leuten, die man so im Fernsehen sieht?
Öfter, ja? Die habe ich einfach, die habe ich erlebt bei irgendwelchen Wettbewerben oder sonst irgendwo. Die kenne ich schon dann. Ja.
Das heißt, da gibt es schon auch ein bisschen vielleicht einen Austausch, ein bisschen irgendwie so
Erfahrungsaustausch, wenn man sich, das mache ich jetzt in letzter Zeit weniger.
Ah, ja.
Aber früher schon, ja.
Okay. Mhm. Und gibt es jetzt irgendwo speziell irgendwo einen oder mehrere, wo du sagst, die gefallen mir besonders gut oder die sind besonders klasse und sehenswert und setzen irgendwo neue Akzente oder sind einfach ein Maßstab, an dem man sich orientieren kann? Gibt es da irgendwo jetzt Vorbilder für dich auch? Oder?
Na, Vorbilder würde ich nicht sagen, aber ich tue anerkennen, wenn jemand so einen eigenen Zugang hat zu dem Ganzen. Ne? Wie heißt er? Von Neues aus der Anschau hat der früher immer gespielt, jetzt glaube ich weniger. So ein Bärtiger mit Brille, ein guter Wortakrobat, wie hieß er denn? Ich habe jetzt gerade wirklich den Namen nicht parat.
Ah, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, ist auch gerade der Name entfallen. Ja, ja, okay.
Mhm. Ja, und ja, es gibt zum Beispiel so einen Philosoph-Clown, der ist großartig, der heißt Peter Spielbauer. Mhm. Der hat auch im Zelt mal gespielt, den gibt es auch. Ne? Also den finde ich sehr gut.
Urban Priol meintest du wahrscheinlich. Jetzt habe ich es. Urban Priol meinst du wahrscheinlich, oder?
Nein, nicht Urban
Priol. Nein? Nein, aus der Anstalt, der mit den Haaren und Brille, nee, das hätte ich gedacht.
Nein, der. Ja, also
fällt uns bestimmt vor.
Ja, wobei den ich meine, da habe ich mich gewundert, dass er überhaupt politisch spielt. Ne? Der ist eigentlich ein Sprachakrobat.
Ja.
Ne? Also der kultiviert Sprache richtig gehend. Und nutzt, also er da sind immer Absurditäten mit drin, die spitzt er zu. Aber seine Kunstform ist einfach, dass er quasi die Sprache, den Wortschatz, die Redewendungen, was es alles so gibt, was man alles mit Sprache machen kann, das feiert er. Das ist für, ja, das setzt er in, und deswegen habe ich mich manchmal gewundert, naja, politisch hat der eigentlich jetzt nicht den, was hat der da in dieser Anstalt zu tun, aber vielleicht kommen wir ja noch auf den Namen. Ne? Sonst oft eben, die Toten leben ja weiter. Ne? Also Wolfgang Neuss ist für mich nach wie vor der Größte, ist der Papst, ne? Der Kabarettisten. Auch deswegen, wenn man CDs von ihm sich anhört, er hat auf eine erfrischende Art den Tonfall des Bösen, um anzugreifen. Und das macht er glaubwürdig. Das ist nicht aufgesetzt oder sonst irgendwie. Das heißt, also da merkt man schon, er hat eine Stimmlichkeit, die angreift. Die Satire schon im Tonfall hat. Mhm. Ohne jetzt zum Beispiel, den Namen weiß ich, habe ich jetzt nicht parat. Es gibt dann oft dann so Rollenspielchen, die Kabarettisten machen, dass sie einen auf wütend machen und dauerwütend. Mhm. Das langweilt dann eher.
Du meinst jetzt, aber ich habe nachgeguckt, aber nicht aber den Frank Markus Barbasser alles Erwin Pelzig, oder?
Der war ja auch in der Anstalt. Den ich jetzt gut finde. Malmsheimer, so heißt er.
Ah, ja, okay, den anderen habe ich schon mal gehört, ja. Okay.
Malmsheimer, mhm. Ja, den finde ich, also von seinen Sprachexkursionen, das sind Abenteuer, das sind Sprachakrobatik-Abenteuer, die er macht.
Jochen Malmsheimer heißt
Jochen
er,
ja. Malmsheimer hab ihn
gefunden.
Mhm. Genau.
Okay, ja. Du hast vorher auch den Dieter Hildebrand angesprochen. Mhm. Ich glaube, das ist ja auch einer, der wahrscheinlich der sehr lange und auch wahrscheinlich mit maßgeblich auch für die Entwicklung des Kabarett steht, oder? Ich glaube, also Hildebrand ist, glaube ich, schon auch ein Meilenstein, oder? Dieter Hildebrand.
Ja, natürlich ist der dabei. Und für Hildebrand war der Werner, jetzt ist mir der Name nämlich auch eingefallen, den habe ich vorher nicht gewusst, Werner Fink.
Ja.
Der hat ja noch gespielt, als die Nazis schon. Und war auch in München, glaube ich. Und bei dem, glaube ich, war der Hildebrand, der hat da an der Kasse gearbeitet oder hat die Karten abgerissen, war Kartenabreißer oder irgendwie so. Und so hat er einfach den Werner Fink kennengelernt und von dem hat er Stilmittel, ich glaube, das hat er auch selber zugegeben, übernommen einfach von Werner Fink. Da ist ein ganz starker Einfluss von dem ausgegangen. Und das sind die, ich würde trotzdem noch den Neuss, ist so mein Papst, na, jeder braucht so einen Papst. Da kommt der Hildebrand, glaube ich, wenn er auch noch so gut ist, er ist wirklich gut, nicht ganz hin. Ne? Also das ist wirklich noch, weil er noch vom Tonfall her, also allein schon vom Tonfall, böser ist der Neuss.
Ja.
Um das Gute zu wollen, ja.
Ja, schön. Wir haben schon wieder 17, 18 Minuten gesprochen. Ich würde sagen, wir spielen nochmal eine Musik. Ich habe wieder was auflegen, und zwar von einer Band, die heißen Wohlstandskinder, und der Titel heißt Groschenromantik. Das hört sich auch irgendwie ein bisschen fast komödiantisch, weiß nicht, an. Hören wir mal rein. Also hier sind auf jeden Fall die ist die Musik. Ja, und dann gibt es Beifall. So wird es wahrscheinlich dann auch öfter sein, wenn das Thema, ja, oder wenn Tommy Nube, den wir heute in der Plattform zu Gast haben, auftritt und über dein Programm oder von deinem Programm berichtest und Comedy und Kabarett präsentierst. Ja, das ist das Wesentliche eigentlich, dass das Publikum sich ja dann freut und zufrieden ist, ne? Das ist dann eigentlich so das, was man sich wünscht, dass man, wenn man dann, ja, antritt, dass man dann auch beklatscht wird. Das ist eigentlich doch dann das, was man sich dann erhofft, dass es gut läuft, dass man Beifall kriegt.
Ja, Beifall ist sehr wichtig und man will auch gut ankommen.
Ja.
Und gleichzeitig gilt es natürlich immer auch ein bisschen auszutesten. Also ankommen, das Größte ist für mich, wenn man ankommt, obwohl man vielleicht inhaltlich mal was sagt, was das Publikum gar nicht so gerne hört. Mhm. Ja, aber sich nur anbiedern und dann Beifall bekommen, das finde ich nicht so, das ist jetzt aus meiner Sicht nicht mein künstlerischer Auftrag.
Mhm. Das wäre vielleicht zu einfach dann gemacht, oder?
Das du wirst ja ein bisschen anwägen. Aber natürlich, man muss abwägen, man muss auch austarieren. Ich, wenn ich was mache und natürlich auch, wenn ich sage, oh, da ist vielleicht, hat's zu beißen, da müssen dann schon der eine oder andere Karlauer mehr danach kommen zur Entspannung, logisch, ne?
Sprech mal ein klein bisschen über deine Auftritte, über dein Programm, vielleicht ein klein bisschen einen Einblick, in welchen, ja, in welcher Umgebung oder in welchem Radius hier in Ulm, um Ulm und Umgebung kann man dich denn hören und sehen? Wie weit ist so dein Einzugsradius? Wie oft trittst du auf? Und vielleicht gib da mal ein klein bisschen einen Überblick, wie das bei dir ausschaut.
Das ist sehr verschieden. Ich habe früher, jetzt im Moment habe ich mich jetzt auch weniger drum bemüht, aber mein Radius ist, ja, früher bin ich öfter auch in Köln aufgetreten, auch in Hamburg hatte ich so kleinere Straßenauftritte da, allerdings auch habe ich mich damals für die Direktdemokratie, für den Volksentscheid in Hamburg als Clown, das war wieder Clown. Also Berlin als Clown beim Gauklerfest, das gibt's jetzt leider nicht mehr, aber da war ich 4 oder 5 Mal, ich kann es nicht mehr, das war sehr oft. Jetzt kürzlich, letzte Woche bin ich gewesen in Bad Waldshut, ne? Oder Tingen Ali Theater hieß das, der Theaterbetreiber, der hieß Peter Teufel, ein ganz interessanter Kerl, da lernt man ja auch ganz tolle Leute kennen. Der kommt aus einer Schauspielfamilie, der hat als Kind im Zirkus, hat er mir halt alles erzählt und er hat, also finde ich schon, da gibt es Filme mit ihm und Hans Moser, er ist als Kind da aufgetreten, ne? Und gleichzeitig hat er noch in einer Band, dieser Peter Teufel hat in einer Band in USA gespielt mit Frank Zappa zusammen.
Aha.
Also von Hans Moser bis Frank Zappa finde ich schon.
Okay.
Ja, das ist schon eine Spannbreite.
Ja, ja.
Und dann, also das war dann Tingen, da habe ich gespielt. Mhm. Dann in Hüfingen, die sind relativ nahe bei Donaueschingen. Mhm. Ne? Und dann jetzt kommt natürlich der Auftritt aller Auftritte in Dornstadt, mhm, wo ich ja mein erstes Lehrjahr auch absolviert habe in der Landwirtschaft. Ist quasi Dornstadt. Ich bin ja quasi auch ein Dornstädter, gell? Mhm. Weil ich da ja auch wohnte ein Jahr. Gell? Also, ich war jetzt nicht nur in Paris, sondern auch in Dornstadt.
Und wir haben hier vor dir liegen auch noch ein Buch. Du hast ja, wir haben jetzt über Kabarett und Comedy gesprochen, aber du hast ja auf jeden Fall auch zahlreiche Bücher geschrieben.
Ja.
Und du hast, glaube ich, 5 oder 6 Stück hier sogar mitgebracht.
Ja, das sind meine 5 Bücher. Ich habe noch weitere Buchprojekte.
Ja.
Ich hoffe, ich werde die alle dann, wenn ich dann mal in den Himmel komme, ne, hoffe ich, ich habe alle meine Bücher, die ich vorhatte, geschrieben. Ne? Mhm. Die müssen geschrieben sein dann.
Das, was wir vorher angeguckt haben, das ist, glaube ich, dein aktuelles Buch, das Schwabensäckel, der heißt Ding.
Ja.
Du kannst es wahrscheinlich schwäbisch besser korrekt aussprechen.
Ja, wir können das ja jetzt richtig üben. Ich sage es mal so, wie ich es als korrekt empfinde. Ja. Schwabensäckel.
Ja, du kannst es super.
Ja.
Und das ist, glaube ich, also dein aktuelles Werk. Und da geht es dann also mit Mundart, mit Schwäbisch vor allem, schreibst du dann?
Also ich mache deswegen auch ja daraus ein Buch, oft aus meinen ganzen Kabarettstücken. Ich werde noch weitere Kabarettstücke verbuchen, sage ich mal so. weil ich finde, dass man nicht nur einen Genuss hat vom Hören, sondern auch vom Lesen. Und da vielleicht auch nochmal ganz beim Hören fallen einem andere Dinge auf eines Textes wie beim Lesen. Und es gibt Texte, die sind nur geeignet fürs Hören. Und es gibt andere Texte, die sind nur zum Lesen geeignet. Und ich meine, bei diesem Werk da, bei Schwabesegele, das ist sowohl als auch. Mhm. Und deswegen mache ich jetzt auch, erlaube ich mir das in Buchform jetzt herausgebracht zu haben.
Mhm. Wie schwierig ist es dann eigentlich, so eine Mundart so dann zu formulieren, zu schreiben? Weil das ist ja eigentlich kein Schriftdeutsch, was so dann vielleicht aus der Feder fließt, sondern ich habe ja vorher auch versucht, ein bisschen was zu lesen. Ja. Und es sieht halt ganz ungewohnt aus. Man tut sich vielleicht sogar ein bisschen schwer, das zu lesen. Wie leicht fällt dir das dann so zu schreiben? Weil das ist ja einfach Mundart und diese genau so zu Papier zu bringen.
Ja, jetzt habe ich mittlerweile überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, das zu tun. Mhm. Am Anfang hatte ich diese Schwierigkeiten, ne? Aber ich habe da natürlich mich dann eingelesen in anderen schwäbischen Büchern. Wie schreiben die, wie tun die Dinge formulieren? Es ist auch immer ein Stück weit, also Schwäbisch ist ja in den verschiedenen Regionen sehr verschieden, zum einen. Und zum anderen darf man natürlich auch nicht unterschätzen, die gleichen Worte werden in verschiedenen Zusammenhängen anders ausgesprochen. Deswegen habe ich dann natürlich immer gerungen. Also das Schöne ist ja, es gibt da keine vorgefasste Rechtschreibung. Man kann da eigentlich schreiben, wie man will im Schwäbischen. Ja, ja, ne? Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem sich bemüht um eine eigene Logik. Nur war ich da jetzt nicht immer so logisch, dass ich gesagt habe, also er hat, ja, wenn man sagt, er hat das so gemacht, er hat, ja, da kann man sagen H-O-D, man kann aber auch sagen 2-D. Man kann aber auch, manchmal hat man es vielleicht so hart ausgesprochen, dass man aus dem hot sagt, das ist ja T. Oder ist es nur dazwischen? Sollte man einen neuen Buchstaben erfinden? Ne? Also so, das will ich jetzt nur an diesem Beispiel klar machen. Da muss man sich drum ringen und natürlich der Lesbarkeit halber habe ich natürlich immer wieder, sind in den schwäbischen Text auch ganz normale hochdeutsche Wörter mit, die muss man dann halt mit, wenn man es liest, laut liest, mit dem schwäbischen Akzent sprechen. Ne? Mit dem schwäbischen Akzent sollte man es noch schon mal haben.
Aber eine schwäbische Rechtschreibprüfung kennen dann die Schreibprogramme noch nicht, gell? Also da also muss man dann immer schon selber genau lesen.
Was mir immer auffällt, ist, ja, wenn dann jemand einen Text liest oder jetzt zum Beispiel hatte ich mit jemandem die Diskussion, der hat behauptet, Schwabesegele, so wie du das so schreibst, so schreibt man das dort. Also ja. Der hat gesagt, zum Beispiel Schwabe, da habe ich da nach dem B Schwabe ein A gemacht. Mhm. Ein A. Schwabe, das ist ja E. Mhm. Da habe ich mit ihm gestritten. Ne? Also hör mal ganz genau zu, Schwabe. Ja, ein kurzes A. Mhm. Natürlich könnte man, wenn man das so ganz kurz ausspricht, vielleicht meint man, das wäre E. Aber ich habe es halt als A gemacht. Also der kann dann ruhig das mit E schreiben. Das kann er bis so lange, wie er lustig ist. Ich habe es halt so gemacht. Es ist dann oft, das habe ich auch mal mit dem SWR mit einem gehabt, der hat mir dann auch gesagt, er hätte so und so anders geschrieben. Aber daran kann man erkennen, der Wunsch, dass es. Und das ist das Anarchische beim Schwäbischen. Das heißt, oder auch das Schöne, es gibt keine, das heißt, die ganzen, wenn man sich das mal vorstellt, wenn das quasi die Schulsprache wäre, die Amtssprache, Schwäbisch, dann wären quasi die Diktate für Schüler entbehrlich.
Oh ja, genau.
Ja? Und sie würden nicht, weil die ganzen Regeln im Deutschen, die haben ja auch die ganzen Worte, wie man sie schreibt, das sind Übereinkünfte, allerdings zum Teil ja auch willkürliche Übereinkünfte. Und sie sind nicht immer logisch. Und natürlich ist so eine Übereinkunft wichtig, damit man sich, sagen wir mal, verständigen kann. Aber trotzdem ist es natürlich auch angenehm, und das war für mich dann auch das Interessante, einfach die Dinge so zu, also die Rechtschreibung da selbst zu bestimmen. Ja? Das hatte was. Mhm. Oder hat immer was, wenn ich das jetzt. Okay.
Mhm. Sure. Ja. Wie lange braucht man eigentlich dann für so ein Buch oder für so ein Programm? Arbeitest du dann ständig am Stück irgendwo an neuen Themen, an neuen Projekten oder macht man mal eine Zeit sowas und geht dann damit auf Tour? Oder ist das ein Thema, was stetig, dass du am Neuentwickeln, am Schreiben und am Entwerfen bist? Oder wie schaut das aus?
Ich mache es vielleicht nicht so, wie es üblich ist. Also üblich ist, dass man ein Programm macht, mit dem auf Tour geht und es 2-3 Jahre abspielt und dann macht man das nächste Programm. Wobei gut, es gibt schon auch die Kollegen, die haben 5, 6, 7 Programme und spielen mal das oder mal jenes. Das gibt's auch. Also das mache ich halt. Und meine Programme sind allerdings so angelegt, dass sie ein Stück weit was Zeitloses haben. Und dann immer natürlich nach Bedarf, wenn ich finde, ja, das müsste jetzt rein oder jenes, eine gewisse Zeitaktualität, eine Offenheit für Zeitaktuelles, das wird dann immer hineingenommen, die werden dann quasi abgedatet, ne, die Programme.
Ja, ja.
Also der Schwabersickle, der kann ja auch noch in 30 Jahren spielen, logisch.
Ja. Ja, vielleicht ganz kurz noch, Tommy, wir haben gerade mal noch 2 Minuten. Ganz kurz, wo kann man dich als nächstes hier vielleicht in Ulm und Umgebung sehen? Und vielleicht auch ganz kurz, wo kann man nähere Infos dann über dich auch bekommen? Vielleicht eine Webseite, dass du irgendwie ganz kurz dazu noch was sagst. Wer sich jetzt für dich interessiert, dich mal live erleben möchte, wo, wann und wie, A, Info, B, wo ist der nächste Auftritt vielleicht?
Ja, also sehen und hören kann man mich quasi nächsten Samstag im Bürgersaal in Dornstadt, gell? Da wo ich angefangen habe mit der Landwirtschaft, da spiele ich, 8 Uhr beginnt's, 20 Uhr, 19 Uhr Einlass, ja, ich freue mich auf euch alle, 16 Uhr, 18 Euro Abendkasse, 16 Euro, ja. Euro Vorverkauf, reservix.de kann man das sich online auch oder in den üblichen Vorverkaufsstellen.
URL von
zum
dir.
Zum Beispiel Elektroschmidt in Dornstadt, was?
Das darf man nicht sagen. Also, aber wir dürfen sagen, wo deine Homepage noch, oder beziehungsweise deine URL, deine Homepage.
Habe ich jetzt quasi Werbung gemacht.
Ja, wir machen lieber Werbung für deine Homepage. Hast du die URL im Kopf?
Ja, das schaffe ich gerade noch so. Also das www muss man ja nicht sagen. Ja? Deswegen sage ich es ja nicht. Also und deswegen sage ich nur Tommy Nube, TOMMYNUBE.de.
Perfekt, da findet man dann nähere Infos über dich. Jo, ansonsten, wir sind schon wieder fast durch. Ja, 30 Sekunden haben wir noch. Ein Punkt, der dir in 30 Sekunden wichtig ist, aber echt nur 30 Sekunden, 20.
Ein Punkt, der...
Ja, was du noch sagen möchtest, 20 Sekunden hätten wir noch.
Ja gut, aber da habe ich ja quasi jetzt nur quasi, ich habe so viel geschwätzt, da habe ich quasi nur noch das Schweigen.
Okay.
Mein Schweigen ist quasi, das ist quasi in diesem Schweigen erlebe ich die Vorfreude auf all die vielen Leute, die dann am Samstag kommen werden.
Super, ich danke dir fürs Kommen auf jeden Fall. War eine spannende Stunde mit dir. Mein Name ist Michael Trost, du warst der Tommy. Einfach Namen nochmal.
Ja, sagst du?
Also, du bist Tommy Nube, mein Name ist Michael Trost.
Ja.
Wir sagen vielen Dank, das war die Plattform für heute und wir sagen Tschüss und es geht um 17 Uhr weiter mit der Session Time und dem Siegfried. Bis dann, wir sagen Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.